direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei genialen Kollegen Dr. Marius Raab und Professor Dr. Klaus-Christian Carbon. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir sind immer noch im Kapitel der Seltenheit. Und wir wollen heute probieren, alle bisherigen Verse zur Erinnerung. Wir haben über Seltenheit an sich gesprochen, dann darüber, wie es uns verkauft wird und dann über den Reiz von Bares für Rares diskutiert. Und wir wollen das heute alles versuchen, ein bisschen auf eine Linie zu bringen. Und zwar im Thema der Nachhaltigkeit. Und da würde ich einfach direkt mal anfangen mit Klaus. Warum, also was hat Nachhaltigkeit mit Seltenheit zu tun?
Also das kann man bestimmt sehr, sehr unterschiedlich beantworten. Ich würde das tatsächlich so beantworten, dass es ein Schlüssel ist. Für mich ist es wenigstens ein Schlüssel, wie ich wirklich denke, wie eine Welt der Nachhaltigkeit tatsächlich aussehen kann oder wenigstens ein Teilaspekt dessen, nämlich dass ich eben tatsächlich das Einzelne eher wertschätze, dass es wirklich was Besonderes ist und dass es eben nicht so ist, wie es eben meist so ist zurzeit, dass man eigentlich nur in Quantitäten geht und tatsächlich in Frequenzen, also in Häufigkeiten und dass man eben nicht versteht, beispielsweise sowas wie Momente zu leben, dass man sowas hat wie besondere Gegenstände, was einen besonderen Urlaub, aber es ist sozusagen zurzeit alles, wenn man vielleicht dieses Modewort mal verwendet, skaliert. Es ist alles skaliert. Man fliegt häufig weg, man fliegt überhaupt weg, man hat wahnsinnig viele Konsumartikel und zum Schluss bist du tatsächlich gefangen in dieser Problematik, dass du alles um dich rum hast, aber du hast keine richtige Erlebnisqualität. Also das, was ich ja manchmal Preise, so eine Einfachheit, dass man einfach sich vielleicht mal auf den Balkon setzt, wenn man einen hat und wenn man keinen hat, vielleicht einfach tatsächlich auf einen Hügel, weil den hat man meist irgendwo in der Gegend und sich einfach mal vielleicht mit Freunden trifft oder alleine sich hinsetzt und einfach mal in den Himmel schaut, sich tatsächlich Sterne mal anschaut, sich mal den Mond anschaut, was wirklich extrem Rares gibt es ziemlich selten, wenigstens auf unserer Erde. Und tatsächlich dieses besondere Erlebnis einfach auf sich wirken lässt und du brauchst eben nicht mehr, um sehr, sehr glücklich zu sein und sehr viel über dich selber rauszufinden, zu verstehen und so weiter. Und das sind tatsächlich, sind nachhaltige Konzepte deswegen, weil sie sind nachhaltig in der Erlebnisstruktur. Das ist die eine Sache und du brauchst eben nicht so wahnsinnig viel. Also du hast ganz, ganz viele Aspekte drin und du kannst zum Beispiel auch sowas wie soziale Aspekte reinbringen, dass du einfach sagst, es ist was Besonderes, Menschen zu treffen, Freunde zu treffen. Du musst zum Beispiel auch nicht, wenn du jemanden triffst, dir sofort wieder überlegen, Mensch, willst du nicht noch auf eine andere Party, willst du nicht da noch hin und bist eigentlich die ganze Zeit schon wieder am Abmarsch. Das ist eben, ja, Nachhaltigkeit für mich.
Jetzt suchen wir mal den roten Faden in all den Versen, über die wir bisher gesprochen haben. Ich würde es nämlich so sehen, das, was du gerade so schön beschrieben hast, das ist ja dann, das würde super zum ersten Vers passen, wo wir ja über Seltenheit an sich gesprochen haben und auch warum Seltenheit so was Besonderes für uns ist. Und dann ist es natürlich klar, wenn man diese seltenen Momente hat, die aber eine große Nachwirkung haben, hat man auch nachhaltige Momente. Aha. In diesem Sinne. Dann beim zweiten, da sollten wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ich bespreche es trotzdem jetzt an der Stelle. Nachhaltigkeit ist ja auch ein Marketing-Move, Neudeutsch. Also eine Marketing-Strategie tatsächlich, dass uns wirklich das mit vermeintlich grünen Produkten geworben wird. Und dann wird auch gesagt, so ja, hier, das musst du nur einmal kaufen oder weniger Verpackung, weniger Müll, was weiß ich. Aber letztendlich ist die Ökobilanz dann doch nicht so gut. Oder sie ist gut, das kann ja auch sein. Ne? Es kann ja auch eine sich auch um authentisches Marketing handeln. Und dann natürlich noch mal dieser Aspekt von Bares für Rares. So, was steckt da noch mal drin? Naja, es steckt da drin, okay, ich habe hier eine Sache, die habe ich zu Hause und ich will die eigentlich gar nicht mehr. Ne? Ich will sie jetzt aber auch nicht wegschmeißen. Und gut, bei manchen Stücken sieht man auf den ersten Blick, dass das wertvoll ist. Wenn da ein großer Brillant draufsetzt, dann das schmeißt man nicht in den Müll. Aber trotzdem dieser Gedanke, vielleicht freut sich ja jemand anderes dran. So, und es gibt es ja auch in Bamberg zum Beispiel, gibt's ja diese Bücherschränke, wo man einfach Bücher reinstellen kann. Und ich habe da auch letztens ein paar Bücher reingestellt und ich habe mir die angeguckt. Und ich habe, also da waren schon ein paar Bücher dabei, wo ich sage, ja, die haben mir damals Spaß gemacht beim Lesen. Und ja, die sehen auch gut im Regal aus, wenn sie da stehen. Aber komm, ich gucke da nie wieder rein. So, und ich pack die jetzt einfach in den Bücherschrank mit der Konnotation natürlich, okay, vielleicht erfreut sich da noch jemand dran. Vielleicht hat da noch jemand anderes eine Freude dran. Und das ist ja dieser Mechanismus bei Bares für Rares tatsächlich auch. Plus nochmal der monetäre Anreiz. Aber jetzt nochmal zurück zu diesem Nachhaltigkeit als Marketing. Marius, warum zieht es so?
Warum zieht es so? Also Nachhaltigkeit ist natürlich ein Versprechen, dass du irgendwas nicht so häufig kaufen musst auch. Also dass es lange hält. Und das ist jetzt vom ökologischen Aspekt ist das eine. Aber natürlich auch toll, wenn du sagst, okay, die Waschmaschine muss ich nicht nach 3 Jahren wieder rausschmeißen, weil sie freckt ist, sondern die hält vielleicht 10, 15, 20 Jahre. Also es hat auch einen ganz klaren Aspekt der Kosten-Nutzen-Maximierung für den Endverbraucher. Aber es ist einfach, ich weiß nicht, wie es euch ging. Könnt ihr vielleicht mal aus eurem Leben auch erzählen. Also bei mir war das schon so früher, ne? Meine Oma zum Beispiel, für die war das was ganz Wichtiges, dass man Dinge nicht einfach wegschmeißt, sondern dass man vielleicht auch schaut, dass man sie repariert, dass man die in einem anderen Kontext weiterverwendet. Also irgendwie bin ich halt auch so aufgewachsen, dass man das einfach so macht. Und als Kind hinterfragt man das ja erstmal nicht. Es ist einfach, ja, gut, Dinge nicht einfach wegzuschmeißen, sondern zu reparieren, weiterzunutzen, umzunutzen oder wie man jetzt heute sagen würde, Upcycling, einen neuen Nutzen für etwas zu finden, was im ursprünglichen Kontext keinen Gebrauch mehr hat. Also ja, bin ich einfach so gewohnt. Weiß nicht, wie es bei euch war, in eurer Kindheit zum Beispiel, sind jetzt doch 2 unterschiedliche Generationen.
Leicht.
Ja, also das auf jeden Fall. Ich meine, jetzt im Marketing dieses Versprechen, ich sehe das ja so ein ganz bisschen anders. Tatsächlich ist es so, es ist immer wohltuend zu wissen, dass ein Produkt tatsächlich länger hält und so weiter. Und alleine das, was du auch gesagt hast mit der Waschmaschine, ist so alleine nicht diesen Ärger zu haben, ja, also dass das dann Wasser rausläuft und dann müssen Arbeiter das abholen oder du musst es runterschleppen und das wiegt halt 60 Kilo und du ruinierst dir total den Rücken und den deines Nachbarn auch noch. Das ist schon richtig, aber ich glaube ja tatsächlich, dass aktuell das, was auch Niklas gerade angesprochen hat mit dieser auf Nachhaltigkeit machend, also nicht wirklich seiend, eben bewusst sozusagen eigentlich das so in den Vordergrund stellen, aber eigentlich nicht richtig einlösen, das bedient was anderes in uns. Also wir lassen uns halt sehr, sehr gerne in dieser Sache ein bisschen beduppen, weil wir haben, das ist meine Analyse auf jeden Fall, alle ein wahnsinnig schlechtes Gefühl mittlerweile oder ein Gewissen. Es ist so, wir merken, dass diese Welt wirklich ein richtiges Problem hat. Also sie wird immer unwirtlicher, das merken wir, das sehen wir den ganzen Tag. Wir hören es von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, dass es einfach, dass es eine Klimakrise gibt, dass Ressourcen zu Ende gehen, dass es Luftverschmutzung gibt und so weiter. Und jetzt gibt es Unternehmen, die das leider ausnutzen. Es gibt eben tolle Unternehmen, die es jetzt einfach machen, immer mehr. Und ich gebe dir recht, Marius, vor 50, 60 Jahren war das eigentlich der Standardmodus. Aber jetzt ist das perfide eingetreten, dass eben der Standardmodus eigentlich überhaupt nicht nachhaltig ist. Da sind Ackergifte drinnen, ja. Sie nennen es aber Pflanzenschutzmittel, beispielsweise. Wenn es keine konventionelle Landwirtschaft ist, dann nennen die das irgendwie anders, damit das irgendwie sowas wie Bodenhaltung beispielsweise hört sich dann irgendwie toll an. Aber früher war es eben Standard, dass eben ein Huhn draußen rumgelaufen ist und Bodenhaltung ist das allerletzte, ja. Und dass eben sehr, sehr viel einfach getan wird, damit wir das Gefühl haben, es wird suggeriert, oh ja, die tun was. Das ist prima, weil ich habe so ein schlechtes Gefühl und dann, ich will aber auch nicht viel weiterdenken. Also ich will gar nicht nachhaken, weil oh, vielleicht stimmt das gar nicht so richtig, aber ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, wenn ich da ab und zu mal, da ist doch irgend so ein Label drauf. Ja, was ist denn das für ein Label eigentlich? Und dann schaust du drauf und du kennst das Label noch nicht mal. Es ist aber so grünlich und hat noch irgendwie so ein kleines Tierchen drauf. Und dann denkst du, ach, das ist doch bestimmt dieses eine Label, was da neulich besprochen worden ist, dieses Nachhaltigkeits. Und dann siehst du, das ist von irgendeinem großen Konzern ein eigenes Label. Also ganz viel ist es auch einfach, ja, man könnte einfach ganz hart sagen, eine Verarsche. Und die nimmt man aber gerne an, weil man eben tatsächlich ein schlechtes Gewissen hat.
Vielleicht ist ja diese Verarsche auch ein Angebot an zahlungskräftige Kunden für so eine Art Alibi. Also ich denke mir, das ist ja, manchmal bei besonders hochpreisigen Artikeln, zum Beispiel auch im Bereich der Fortbewegung, wo du denkst, nein, das Ding ist nicht nachhaltig. Wenn du die Ökobilanz anschaust und vor allem, was du für Geld dafür auf den Tisch legst, wenn du überlegst, was du mit diesem Geld bewirken könntest an anderer Stelle, dann ist das unter dem Strich nicht nachhaltig. Aber es hat halt erstmal diesen Charme oder diesen Ruf und damit rechtfertigst du für dich vielleicht, dass du dieses Ding jetzt gekauft hast, obwohl es eigentlich auch unter ökologischen Gesichtspunkt ziemlicher Quatsch wäre. Aber es ist auch so ein Feigenblatt für einen selbst. Ich habe ja eigentlich auf die Zukunft gesetzt. Ich habe jetzt was gekauft, was doch gut für die Umwelt ist. Und solange man da nicht weiter hinstört, genauer hinschaut, kann man mit diesem Alibi für sich selbst halt rechtfertigen, warum man jetzt dieses Ding jetzt zum Beispiel in der Garage stehen hat.
Richtig, und das ist eben schon ein lang angelegtes System. Es hat eben 50 Jahre ungefähr gebraucht, dass wir jetzt eigentlich so gepolt sind, dass das Normale eben nicht das biologisch-dynamische ist, dass es nicht das auch Außergewöhnliche ist, was zum Beispiel saisonal ist, regional. Das haben wir sozusagen weggekriegt. Und jetzt ist es so, jetzt kommt es durchs Hintertürchen rein und jetzt wird gesagt, Mensch, plötzlich, oh, schau mal, da ist ein Produkt, das kommt genau von hier. Aber dass das eigentlich der Standard sein muss, von den Fahrwegen, von der Ernährungslage, von der Identität auch zu einer Region, ist völlig weg. Also wir haben ja dieses Beispiel, ich glaube, wir hatten es schon mal, das Bamberger Hörnler. Das ist eine Kartoffel, die man schlecht schälen kann und die musst du auch gar nicht schälen. Die kannst du nämlich einfach mit der Kartoffelschale essen und die ist sehr, sehr lecker. Ist extrem begehrt mittlerweile in der Spitzenküche, aber ganz genauso natürlich in der ganz traditionellen Küche, weil es halt eine traditionelle Kartoffelsorte ist. Und sehr, sehr lange Zeit, bis vor ganz kurzem, übrigens auch in Bamberg, wurde die gar nicht mehr richtig angeboten in der großen Fläche, weil man gesagt hat, mein Gott, das ist ja irgendwie, da schämen wir uns dafür. Das ist ja so eine kleine, hutzlige Kartoffel, die kann man nicht richtig schälen und die sieht auch nicht so gut aus. Die sieht nicht so aus wie diese Turbosorten, die riesig groß sind und aber vielleicht nicht gut schmecken. Mittlerweile gibt es da auch ganz, ganz tolle andere Sorten, so ist es nicht. Aber man hat dann irgendwann glücklicherweise wieder das gefunden, dass es eben was Besonderes ist, es ist rar. Also das ist jetzt was Niklas auch vorhin gesagt hat. Es ist auch saisonal, die wächst natürlich nicht immer. Eine Kartoffel wächst halt nicht immer, außer du importierst sie. Und das macht sie zu was Besonderem. Und jetzt ist es aber was Tolles. Wenn du jetzt diese Kartoffeln kaufst in Bamberg bei einem wunderbaren, schönen Obst- und Gemüsehändler vor Ort, vielleicht sogar beim Bauern vor Ort und sagst, Mensch, heute haben wir die ersten Bamberger Hörnler. Die sind heute das erste Mal, sind sie auf dem Markt verkauft worden und ich habe die heute. Das ist doch wirklich was Rares und dafür zahlen wir glücklicherweise auch was Bares. Es ist was ganz Besonderes und das ist ein echtes Erlebnis und das ist für mich auch Nachhaltigkeit.
Das spricht was super Wichtiges an, wenn man, und zwar wie heutzutage Dinge verkauft und auch gekauft werden. Also ich muss mich wieder mit einem Čiček-Zitat belästigen oder mit einem Gedanken von ihm. Wenn er schreibt in einem seiner Bücher darüber, dass man im kulturellen Kapitalismus, das ist der Begriff, den er verwendet, nicht mehr Objekte kauft, die einem emotionale und kulturelle Erfahrungen verschaffen, in Anführungszeichen, sondern man kauft diese Erfahrung direkt ein. So, das klingt jetzt ein bisschen abstrus, aber ich verstehe es so, dass es eben genauso ist wie mit dem Bamberger Hörnler. So, wir Menschen, die in Bamberg leben, wissen um die ökologische Bedeutung und um den ökologischen Wert der Bamberger Hörnler. So, da muss man, da schreibt man vielleicht noch drauf Bamberger Hörnler, aber dann muss man nicht mehr das allgegenwärtige Franken-Logo raufklatschen. Vielleicht taucht das noch gerade mal auf. Aber eigentlich ist es ja selbsterklärend mit Bamberger. So, man muss auch nicht das Logo super bio raufklatschen oder so, sondern die Menschen, die aus Bamberg wissen, die wissen, die Kartoffel kommt da und daher. So und so wurde die angebaut und gestern stand ich mit dem Gärtner zusammen und habe ein Bier getrunken. So, das wäre sozusagen dieses klassische Verkaufen, was ein gewisses Understatement erfordert und auch eine gewisse eigene kognitive Leistung, dass ich selbst mir Gedanken mache, okay, was ist jetzt gut für die Umwelt, was ist wann gut, wie mache ich das? So, also meine Mutter erzählt mir manchmal die Geschichte, wie sie und mein Vater in den 90ern ihr eigenes Waschmittel hergestellt hätten, aus ökologischen Gründen. So, das ist eine ganz klare, bewusste, kognitive Leistung, die da gemacht wird. Heutzutage, und das ist das, was Čiček anspricht, ist es eben so, dass man bombardiert wird mit diesen Logos, die einem Nachhaltigkeit versprechen, die Wirkung des Produkts, nämlich die Umwelt, der Umwelt nutzt, wird zum Argument, zum Hauptargument, das Produkt zu kaufen und somit dem Kunden ein bisschen auch, ja, fast schon die Autonomie bei der Kaufentscheidung gestohlen, würde ich fast sagen.
Ja, ich meine, gut, in einer Zeit, wo das eben jetzt nicht mehr selbstverständlich ist, muss man ja auch so werben wahrscheinlich. Also du hast wahrscheinlich ganz keine andere Wahl, aber eigentlich ist es verrückt. Eigentlich ist es verrückt, dass wir positive Eigenschaften draufschreiben müssen. Wir müssten es genau andersrum machen. Wir müssten eigentlich klar machen, was für ein Dreck da drin ist. Also das ist das Wichtige und da müssen wir eigentlich wieder hin. Und das heißt nicht, dass es in der guten alten Zeit vor 50 Jahren plus, dass da alles so toll war. Da waren ganz viele Sachen ganz, ganz schlimm. Das darf man auch nicht vergessen. Ganz, ganz schlimm war es so in den 60ern, Anfang der 70er, eben tatsächlich als DDT sehr, sehr stark eingesetzt worden ist, aber auch davor schon, als Lebensmittel gestreckt worden sind und so weiter. Also es gab immer schon viel Betrug, aber es ist halt mittlerweile ist es ein großes System. Und das ist das große Problem, dass es eben so geframed ist, dass eben eigentlich das Unnatürliche das Normale ist und das andere, dafür muss man sozusagen extra, gibt man jetzt ein Label mittlerweile, weil das eben nicht mehr der Standard ist. Und das ist eine Pervertierung und die muss tatsächlich, die muss verändert werden durch Rahmenbedingungen in der Gesetzgebung beispielsweise. Aber bis dahin muss man leider auch für sowas dann werben, dass es beispielsweise, dass es ohne Palmöl ist oder dass es vielleicht, dass es ein nachwachsender Rohstoff ist. Also ich meine, muss sich mal vorstellen, du kaufst einen Fußbodenbelag und dafür wird vielleicht der Urwald gerodet. Das wird uns keiner mehr glauben, wenn wir mal ganz alt sind. Das glaubt uns keiner, dass das wirklich mal so normal war. Also nicht, dass es irgendwie ein Verbrecher war, sondern das ist die normale, systematische Schiene gewesen, die du im Fachhandel gekriegt hast. Und das ist das Verrückte.
Genau, es wird alles so zusammengestaucht. Also anstatt ein Produkt zu kaufen, sich Gedanken darüber zu machen oder auch eben nicht Gedanken darüber zu machen, wird dir dieses Gedankenmachen abgenommen. Aha. So, dir wird das gute Gewissen mitverkauft. Und dann wird es nämlich perfide, dir wird das gute, weil das schlechte Gewissen wird dir niemals. Mitverkauft. Ja. Vielleicht höchstens bei Tabakerzeugnissen, weil man sich da auf Risikokommunikation geeinigt hat. Vielleicht auch ganz, ganz klein auf Alkohol, wenn es darum steht, don't drink and drive und nicht für Schwangere empfohlen. Aber das ist ja überhaupt nicht präsent. Und selbst bei den Produkten, die dir eigentlich ein schlechtes Gewissen machen sollten, wird noch marketingtechnisch versucht, dir das gute Gewissen trotzdem mitzugeben, beziehungsweise das schlechte Gewissen nicht ganz so schlecht werden zu lassen. Und das ist das, was Čiček meint. So direkte Erfahrung durch das Produkt. Kein Nachdenken mehr, kein auf sich wirken lassen, kein Erforschen, Erfahren, sondern direkte Konfrontation mit dem, was dir verkauft werden soll. Also Süßigkeiten sind ein super Beispiel, wenn dann draufsteht Fructose mit Fructose oder es ist trotzdem Zucker, es tut mir leid.
Ja, und es geht ja noch weiter. Also weißt du, und damit werden wir ja auch immer inkompetenter. Wir haben ja keine Ahnung mehr von Produkten, sondern wir haben maximal noch von Qualitätssiegeln eine Ahnung. Und von Kalorientafeln. Also wer macht bitteschön seinen Joghurt oder seinen Käse oder irgendwas auf und riecht einfach mal und schmeckt zum Beispiel an der Sahne, ob sie noch gut ist? Also die meisten schauen auf ihr MHD und wenn es halt drüber ist, dann wird es genau in dem Moment weggeschmissen und wird auch als gefährlich angesehen. Das ist das Verrückte. Also ich meine, ich komme ja noch aus einer Zeit, wo zum Beispiel ein Ei keinerlei, ein Hühnerei keinen Stempel hatte. Also man wusste sozusagen nicht, wann das irgendwie gelegt worden ist und wann es ungefähr abläuft. Aber man hat es halt aufgeschlagen, weil du kannst ein Ei wahnsinnig lange aufhalten. Übrigens brauchst du keinen Kühlschrank dazu. Du solltest es nur nicht an einem warmen Ort haben. Also wenn du halt keinen Keller hast, ist es so ein bisschen ungünstiger, dann ist der Kühlschrank vielleicht noch besser, aber der Kühlschrank ist eigentlich der beste Ort dafür. Und dann hast du es aufgeschlagen und deswegen hat man ja auch einzeln aufgeschlagen und nicht wie man heute da irgendwie 10 Eier in den Topf reinhaut, weil man selbstverständlich davon ausgeht, dass die alle gut sind. Und dann war halt vielleicht mal eins kaputt, aber man hatte die Kompetenz. Das ist tatsächlich ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil uns wird das wirklich alles abgenommen. Es ist nicht nur mit diesen positiven Eigenschaften und den Labels, es ist auch mit den, man muss sich das mal vorstellen, also ich meine, du kaufst ein Wasser in Amerika, mittlerweile in Deutschland genauso, wir haben uns erst lustig gemacht, jetzt können wir selber über uns lachen und dann steht da zum Beispiel bei einem Handelswasser, keine Ahnung, irgendein großer Mineralbrunnen steht dann 0% Fett. Das ist für mich nicht ganz so spannend, die Information. Ich habe das auch nicht angenommen. Aber offensichtlich sind wir so weit, dass wir das ausweisen müssen. Und das geht genauso mit Sicherheitsregulationen, wo uns das abgenommen wird und so weiter und so fort. Deswegen denke ich, wir müssen zurück zum Produkt und zu dem Produktwissen. Und das schafft uns diese Einzigartigkeit, dass wir eben wirklich mit dem Produkt arbeiten. Ja, wenn wir, was weiß ich, einen Fisch kaufen, dass wir vielleicht wirklich bei einem großen Fisch kaufen im Markt und daraus ein Event machen, weißt du? Das ist ein wahnsinniges Prestige, dass wir sowas kaufen können, ja? Ein großer, frischer Fisch, ja? Da kann man Freunde einladen, das kann man zusammen herrichten und so weiter. Und danach wird jeder davon erzählen. Wenn du aber irgendwelche Dinge aus dem Tiefkühl rausziehst und du weißt aber ganz genau, die haben so und so viel Proteine und so viel, es ist relativ uninteressant. Es macht trotzdem kein gutes Erlebnis, kein gutes Essen, kein gesundes Essen aus und so weiter. Weil das ist was ganz anderes.
Kann schon ein Event sein. Also ich denke gerade zurück, ich habe mir mal aus dem Kühlschrank Fischfilets in feiner Sahnesoße raus. Die waren 4 Wochen drüber und ich habe sie gegessen. Das war schon ein Erlebnis. So dieses, kommt jetzt was, passiert jetzt was, ging alles gut, aber also man kann auch mit Fischfilets in feiner Sahnesoße
Spaß haben. Man kann da auch Erlebnisse schaffen, das ist definitiv, ja.
Ja, aber auch, weil man überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit hat, das richtig zu durchschauen, weil die Begriffe so austauschbar geworden sind, beziehungsweise weil ja bewusst versucht wird, den Konsumenten hinters Licht zu führen. Also vielleicht ein Beispiel. Ich habe vor einigen Wochen in einem sehr nachhaltigen Produkt gekocht, ein gusseiserner Topf einer bekannten französischen Topfmarke mit lebenslanger Garantie, beziehungsweise 30 Jahre in Deutschland. Ich habe darin Jambalaya gekocht. Das ist ein Gericht der Südstaatenküche, dafür werde ich wahrscheinlich geköpft, aber eine Art Reispfanne mit Chorizo, Hähnchenfleisch und Garnelen. So. Sehr, 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 sehr lecker. Und dann stand ich vor dem Kühlregal und ich brauchte Garnelen. Und es gab in diesem Supermarkt bestimmt 8 Sorten Garnelen. Und ich wusste, wie viel ich ungefähr brauchte. Ne? Und Garnelen sind auch nicht billig. Und dann habe ich halt geguckt mit den Preisen, was weiß ich. Und die teuerste Marke tatsächlich, da stand drauf, aus Aquakulturen. Aha. Und ich dachte mir, nee, ich habe gesagt, hier, ich will was Besonderes kochen. Deshalb habe ich mir vorgenommen, wirklich nur sehr, sehr gute Produkte zu kaufen. Ich habe 3 Euro für Reis ausgegeben. So viel gebe ich für Reis normalerweise in 3 Jahren ausgefüllt, also für eine Packung. Ich habe mir vorgenommen, wirklich die besten Produkte zu kaufen. Und dann stand ich davor und hab gesehen, ja, okay, das ist das teuerste Produkt. Ne? Dann ist sofort wieder die Fallacy, teuer gleich gut. Aber anscheinend ist es aus der schlechten Haltung. Okay, was sagt denn das Produkt daneben? Da heißen die Garnelen erstmal ganz anders. So, dann musste ich googeln, ist das jetzt das Gleiche oder ist es was anderes? So, dann habe ich gesagt, okay, die stammen anscheinend aus Wildfang. Okay, aber die haben irgendwie nicht dieses Siegel drauf. Und dann, keine Ahnung, am Ende habe ich mich wirklich komplett für, ich glaube, in meiner Meinung nach die ökologischste Variante entschieden. Also wirklich mit Wildfang, Bio-Siegel drauf, MSC-Siegel drauf und noch in der ökologisch abbaubaren Papierverpackung. Aber das war wirklich so ein Moment, wo ich sage, ja, ich habe da überhaupt gar keinen Durchblick in dieser Situation.
Absolut. Und entscheidende Größe ist aber natürlich, und das kannst du gar nicht prüfen, das könntest du nur prüfen, wenn du sie eben frisch, wenn du, was weiß ich, an der normannischen Küste leben würdest und dort zum Markt gehen würdest oder zum Hafen. Wenn du die nämlich aufgerissen hast dann, diese Plastikverpackung, und wenn du dann einen übelriechenden Geruch festgestellt hast, dann ist das der Standard und dann ist das nicht wirklich gut. Ja, und dann ist es auch egal, ob es ein sehr, sehr gutes Ausgangsprodukt war. Das ist eben aber auch so eine Sache. Ist das sinnvoll eigentlich, sowas noch heutzutage so zu kochen? Vielleicht ist es mal was Besonderes, aber eigentlich sollten wir eben wegkommen von diesem, dass es eigentlich immer wieder gleich überall alles verfügbar ist. Das ist keine Nachhaltigkeit und es schafft eben auch nicht mehr die Einzigartigkeit. Bei dir war es jetzt definitiv was Einzigartiges. Du hast wirklich gesagt, du hast offensichtlich jemanden bekocht, wo du wirklich alles toll machen wolltest. Ja, und das ist dir hoch anzurechnen sozusagen, dass du hast dich wirklich dafür eingesetzt. Aber man muss sich halt einfach überlegen, wenn das jetzt jeden Tag so wäre, warum sollte man Shrimps, ja, die sozusagen, wo man übrigens auch nicht sagen kann, Aquakultur ist schlecht, und Wildfang ist gut. Es kommt ja auch immer drauf an, wie der Wildfang ist und wie die Aquakultur. Eine Aquakultur kann natürlich auch ganz anders gedacht sein. Nur sie wird eben meist nicht so gedacht. Und auch das, man blickt da nicht so durch. Aber im Prinzip ist es das Entscheidende, glaube ich, wirklich, dass man eben was Besonderes macht. Und das Besondere muss nicht Shrimps und muss nicht Chorizo sein und muss nicht so eine Cancun-Küche sein oder irgendwas anderes. Sondern es kann vielleicht auch was ganz Einfaches, was man vor Ort saisonal gekriegt hat oder wo man einfach einen guten Freund hat, der einfach gesagt hat, Mensch, hier baue ich selber an oder ich habe hier ein tolles Produkt von vor Ort.
Aber es sind ja schon auch ein bisschen Luxusprobleme, gerade jetzt, wenn man mal sowas Besonderes, ich würde vielleicht in diese Nachhaltigkeitssicht nochmal eine Gegenposition einnehmen, wenn wir jetzt an nicht nur Deutschland denken, sondern vielleicht Ernährung im globalen Maßstab, dann hat Landwirtschaft, die zum Beispiel auf Pflanzenschutzmittel, Insektenvernichtungsmittel setzt, die mit großen Geräten den Boden bewirtschaftet, natürlich schon eine gewisse, auch vorteilhafte Bilanz, wenn es darum geht, viele Nahrungsmittel für viele Menschen relativ günstig zu produzieren. Also es ist natürlich auch eine Art von Nachhaltigkeit, die man sich dann natürlich an anderen Stellen wieder erkauft mit Nebenwirkungen, mit Rückständen im Essen und so. Aber jetzt per se zu sagen, alles, was irgendwie klein und regional ist, ist gut und alles, was industriell hergestellt wird, ist schlecht, das finde ich auch nicht so einfache Rechnung, gerade wenn man jetzt vielleicht in einer Gegend dieser Welt lebt, wo ja gewisse Ressourcen nicht so vorhanden sind wie bei uns. Also tue ich mir jetzt gerade ein bisschen schwer, das ist so eine Dichotomie, die natürlich auch wieder zu Marketingzwecken aufgemacht wird, dass man sagt, hier ist unser tolles, nachhaltiges Produkt und die anderen Bösen, die industriell wirtschaften, die wollt ihr doch nicht wirklich essen, das macht euch krank. Also das ist auch eine, finde ich, zu starke Vereinfachung.
Ja, also so eine starke Vereinfachung ist es zum Schluss gar nicht. Also erstmal ist es eine, wenn du die heutige Welt anschaust, dann ist es tatsächlich so, dann kriegst du die Leute einfach nicht mehr durch mit dem Essen, das zur Verfügung stünde, wenn wir das jetzt einfach umstellen würden, ohne Sinn und Verstand. Wenn wir einfach sagen müssen, es muss alles komplett in Kreisläufen, in kleinen Kreisläufen sein, weil wir es nicht so schnell hinkriegen. Aber zum Schluss ist es tatsächlich so, dass die echte brechende Armut eigentlich auch daher kommt, dass es tatsächlich relativ große Unternehmen gibt, die eben tatsächlich Leute abhängig halten und eben nicht als allein agierende, für sich agierende Wirtschafter tatsächlich vorsehen.
Aber
und
das ist ja das genau große Problem. Nicht, dass da irgendwie Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden oder mit großen Erntegeräten, sondern dass das genutzt wird von Konzernen, um Abhängigkeiten zu schaffen, zum Beispiel von Saatgut. Also das ist das eigentliche Übel an dieser Gentechnik.
Ja,
also gentechnisch verändertes Essen macht natürlich keinen krank. Das ist mehr oder weniger ungefährlich. Aber die Abhängigkeiten, die dadurch geschaffen werden, sind halt das wirklich schlimm. Und wenn man das wiederum ein paar Jahre in die Zukunft denkt, wird es ja immer schlimmer. Aber insofern führen wir die Debatte eigentlich um die falschen Probleme. Also diese großen Konzerne, die mit Gentechnikveränderungen und der Abstimmung des Insektenschutz oder Insektenvernichtungsmittels auf das Saatgut. Und wenn du diese Kombi nicht mehr hast, kannst du im nächsten Jahr dein Feld nicht mehr bestellen.
Absolut.
Das ist das wirklich Schlimme, was da passiert.
Ist trotzdem so, auch die großen Märkte, also wenn du heute eine Rose zum Beispiel kaufst, dann ist die üblicherweise, wenn du nicht jetzt wirklich die im Fachhandel oder hier beim Gärtner kaufst, der sie wirklich gezüchtet hat, Rosen sind sowieso ein bisschen problematisch, weil man die fast immer irgendwie tatsächlich spritzen muss, allerdings kann man das auch natürlich spritzen, aber es ist so, die kommen zum Beispiel ganz, ganz häufig aus Äthiopien. Ja, jetzt kannst du sagen, Mensch, naja, Äthiopien, da haben die auch ein bisschen Geld. Dem Land geht es ja nicht so gut, aber es ist natürlich so eine richtig bittere Wahrheit, dass eben dort Rosenfelder angepflanzt werden, wo Leute eigentlich ihre Äcker haben könnten und die Dinger werden abtransportiert, werden in großen Containern abtransportiert und zum Schluss ist die Wertschöpfung natürlich ganz woanders und nicht vor Ort, was ja eine wunderbare Sache wäre. Vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit, aber sie werden nicht eingebunden und deswegen plädiere ich eben auch dafür, warum brauchst du eine rote Rose immer, ja, sondern wahrscheinlich ist es auch viel spannender, tatsächlich einem lieben Menschen einfach was von vor Ort zu schenken, ja. Oder irgendwie, vielleicht muss es ja auch nicht unbedingt eine Blume sein, muss ja nicht immer eine Blume, das liest man ja schon bei Heidi, dass die Blume, die eben abgeschnitten ist, nicht mehr lebt, ja, und irgendwie gar nicht mehr so viel Freude bringt und auch in dem Sinne nicht so nachhaltig ist. Nein, also was ich einfach nur dabei sagen will, ist wirklich, ich glaube tatsächlich, diese Wertschätzung von etwas, was man schon hat oder was man vor Ort hat und das wirklich mit Sinn, mit Bedeutung hinterlegt, so wie es hier zum Beispiel wunderbar passiert mit einigen Produkten wie Bäckereisprodukten und Bierprodukten und so weiter, weil man eben einen Link hat, eine Verbindung zu den Produkten, ist etwas, und heute sprechen wir ja darüber, aus dem Raren, aus dem Besonderen wird eben auch das Nachhaltige.
Ich bin auf jeden Fall auch teilweise, also bei beiden von euch, aber ich sehe auch den Punkt, den Marius gemacht hat. Es ist in einer gewissen Art und Weise ein Luxusproblem oder ein Luxusprivileg, seinen Konsum so frei entscheiden zu können, wie wir das in der westlichen Welt können. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch an uns, als diejenigen, die einfach die sind, die zu einem enormen Anteil der Verschmutzung des Planeten beitragen, dass man sagt, okay, ihr müsst euren Konsum eben runterregulieren und andere Länder, Entwicklungsländer, Schwellenländer, die haben da halt, ja, also da da kann man mal ein Auge zudrücken, jetzt in sehr vereinfachter Sprache gesagt. Und ich bin zum Beispiel, also auch Gentechnik, das ist ja auch spannend, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, diese riesigen Vorbehalte dagegen tatsächlich. Und ich das war vor meiner Zeit, aber ihr werdet euch sicherlich nicht dran erinnern, aber der goldene Reis, ich glaube, es muss in den 90ern gewesen sein, also ein Reis, der gentechnisch verändert wurde und der golden war. Also er hatte eine gelbe Farbe aufgrund, glaube ich, Carotin war drin oder irgendwas. Also es war wirklich ein Superfood, wirklich. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes ein Superfood. Und die Leute wollten das nicht, weil sie gesagt haben, nein, das ist gentechnisch verändert, wir wollen das nicht. Wir wollen lieber was anderes machen. So, und was ist die Alternative? Natürlich kann man sagen, okay, ich kann jetzt hier eine Pflanze züchten, die perfekt auf die Lebensbedingungen angepasst ist, die auch gar keine, wo ich gar keine Pflanzenschutzmittel brauche, gar keine Ackergifte, oder ich kann einfach die normalen Pflanzen züchten und muss die aber mit so viel Scheiß bestäuben. Und das wollen die, also beides wollen die Leute nicht. Und jetzt wirklich abseits von diesem menschenverachtenden Geschäftsmodell mit Saatgut und was weiß ich. Also es gibt auch Studien zu, wo Leute wirklich, die sagen, wenn da das Bio-Siegel drauf ist, oder wenn gesagt wird, dass es Organic Food ist, die Leute schätzen das als gesünder ein und die Leute sagen, das schmeckt auch viel besser oder anders. Was natürlich Quatsch ist, weil wenn ich Haferkekse esse, wo die mit genau den gleichen Zutaten sind, mit Bio und einmal nicht mit Bio, so die Zuckermenge ändert sich nicht. Der Zucker wird nicht weniger ungesund. Vielleicht schmecken sie wirklich besser und vielleicht ist das Getreide auch ein bisschen gesünder, aber vom Zuckergehalt ist es kein Unterschied. Also Bio-Glucose ist ja nicht besser als oder gesünder als der Raffineriezucker. Zumindest nicht für meine Zähne.
Es geht natürlich aber oftmals einher mit bestimmten Siegeln, bestimmten wirklich qualitativ hochwertigen Siegeln, natürlich auch eine ganz andere Art von Treatment, von anderer Behandlung von Pflanzen, Tieren und so weiter. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also zum Schluss ist eben eine Milch, die anders sich zeigt. Da gibt es einige Marken, die man anmerken könnte, wenn man jetzt nahe der Milchindustrie stünde, wo man tatsächlich sehr viel bessere Inhaltsstoffe haben, weil sie eben tatsächlich anders gewonnen wird, weil man eben Sorge dafür trägt, dass die Tiere anderen Auslauf haben und so weiter. Ich glaube, das ist schon auch eine wichtige Sache, dass man das im Kopf hat, dass man eben immer diese Kreisläufe im Kopf hat. Und da würde ich dem Marius schon widersprechen wollen, unbedingt. Ich kann das Argument verstehen, dass man natürlich erstmal tatsächlich auch viele Lebensmittel herstellen will, aber du musst einfach in Kreisläufen denken, weil ansonsten gräbst du dir im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser ab. Das ist eben das große Problem und du bist halt immer abhängig. Und du hast immer diese Problematik, dass du Spezialsachen zukaufen musst, dass du nie autark bist. Und das ist übrigens genauso mit unserer Energiewirtschaft. Da ist das genauso, aber das ist heute ja nicht unser Thema. Wir wollen ja sozusagen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur jetzt auf diese ökologische, ich glaube, darüber müssen wir unbedingt sprechen, ein ganz eigenes Kapitel aufmachen. Aber heute wollen wir ja tatsächlich, wenn ich es richtig verstanden habe, tatsächlich von diesem Raren, von dem Seltenen auf das Nachhaltige kommen.
Ich würde noch mal eine ganz komische Assoziationskette starten. Und zwar, ich musste vorhin ein bisschen schmunzeln, als Marius gesagt hat, ich komme aus einer Zeit, als das und das und das und das passiert ist. Ich weiß nicht, Marius, welche Generation du, also wie die soziologische Begriff deiner Generation ist. Weißt du das? Bist du Z? Nee, Z.
Da gab es doch was. Das sind so die paar Jahre dazwischen.
Also du bist kein Babyboomer.
Nein, auf keinen Fall. Nee,
das nicht.
Nee, also das waren quasi die alt genug waren, um als Jugendliche noch ohne Internet aufzuwachsen, aber dann in ihrer späteren Jugend ins Internetzeitalter sozusagen halbe Digital Natives. Also dieser,
aber du bist,
wann, dieser Übergang, 77.
Ah, du bist 77, okay. Ich glaube, das müsste Generation X, Y, vielleicht X, X müsste
ja,
sein.
Also, ja, also aber genau. So richtig, aber gerade noch so wahrscheinlich. Also,
da gab es so ein paar Jahre dazwischen, ja. Habe ich mir irgendwie gelesen, die dann ein eigenes Label bekommen haben, weil sie eben beide Welten.
Auf jeden Fall.
Das erklärt auf jeden Fall einiges.
Vor einigen Jahren oder Monaten ging mal so eine WhatsApp-Nachricht rum und auf Reddit wurde ganz viel geteilt, dass die Menschen in ihren Familiengruppen bekommen haben, wo eben genau dieser Text, dieses Narrativ wiedergegeben wurden. Hier damals hat man sich keine neuen Jeans gekauft, man hat die alten geflickt und man ist zu Fuß zum Supermarkt gelaufen und was und ich und Pipapo und Pipapo und Pipapo. Und gleichzeitig wird es auch genommen, so der Vorwurf, dass Babyboomer, das ist dann dieser Generationskonflikt, okay, Boomer, dass das genommen wird so in Bezug auf Beziehung. Dass gesagt wird, hier, ja, früher hat man Sachen repariert und nicht einfach weggeschmissen. Und dass das dann immer genommen wird, um zum Beispiel das in die Brüche gehen von Beziehungen zu monieren. So, und jetzt wird es sehr abstrus, wenn ich den Bogen zu Marx spanne, der gesagt hat, dass in einer Welt voller Waren die Verhältnisse zwischen Menschen das Verhältnis zwischen Dingen annehmen, was er sich genau darin auch widerspiegelt. Und das wäre ja natürlich auch der Vorwurf, den Menschen, die dieses Argument benutzen, auch den Menschen heutzutage machen würden, dass wir in einer Wegwerfgesellschaft von menschlichen Beziehungen leben würden. Ist das denn so? Was würdet ihr sagen?
Also die neue Shell-Studie sagt ja was anderes, dass wenigstens der Wunsch danach, nach dauerhafter Partnerschaft eigentlich sehr, sehr hoch ist, wahrscheinlich viel, viel höher als noch vor einigen Jahren. Ich glaube auch, dass ich das nicht auf jeden Fall erkennen kann. Aber ich meine, da müsste man wirklich die Statistiken sich mal anschauen. Aber auch das ist natürlich uninteressant, wenn man sich jetzt einfach Scheidungsraten anschaut. Sowas sind uninteressante Statistiken deswegen, weil es nicht richtig operationalisiert, ob es ob da der Wille ist, etwas zu retten oder ob es Ideenlosigkeit ist, ob das vielleicht steuerliche Anreize sind. Das kann ja alles sein. Ja, es kann staatliche Sanktionierung sein. Ich meine, das ist jetzt in unserem Land nicht mehr irgendwie vorstellbar. Aber alleine eine Statistik zu nehmen, ohne zu wissen, was da drin ist, macht immer wenig Sinn. Also ich kann es auf jeden Fall nicht sozusagen irgendwie bestätigen.
Ja, zumal man ja auch eine erhöhte Scheidungsrate durchaus als emanzipatorischen Erfolg Geschlechtergerechtigkeit ansehen kann.
Ja, und früher hat man sich vielleicht nicht unbedingt scheiden lassen, man hat sich ja einfach das Leben zur Hölle gemacht, bis man tot war. Also das ist jetzt
ganz genau. Das ist halt nicht unbedingt vielleicht heute nicht mehr so, genau. Genau, und so muss man es halt immer angehen. Also ich finde, das macht man eben immer so, das macht man sich immer so einfach. Das ist so wie jetzt mit Corona-Testungen, Schnelltests. Sagt das wirklich, dass jetzt mehr drin krank sind? Oder bei anderen sich, zum Beispiel gab es hier ein wunderbares Projekt zu Alkoholismus und man sollte frühzeitig sich melden, falls man zu viel getrunken hat und plötzlich stieg die Statistik brutal an und man sagte, Mensch, also hier haben wir ein riesen Alkoholproblem. Nein, sondern vielleicht schon, aber das sagt es jetzt erstmal nicht aus, weil eben das Kriterium anders gesetzt worden ist und das muss man immer beachten. Ja.
Das ist ja, was Marius gerade gesagt hat, dieses sich das Leben zur Hölle machen, ist ja vielleicht auch so eine falsche Form der Nachhaltigkeit. Also da sind wir wieder bei dem, dass man auch jedem Menschen die Möglichkeit geben sollte, in allen Bereichen des Lebens nachhaltig leben zu können, dadurch, dass sie eben Zugang zu bestimmten Produkten, Dienstleistungen oder eben auch Zugang, das klingt jetzt auch sehr verdinglicht, zu anderen Menschen haben, in dem Sinne, dass man sagt, okay, Scheidungen zum Beispiel sind erlaubt, damit man eben nicht in dieser falschen Nachhaltigkeit leben muss, wo man mit der gleichen Person den Rest seines Lebens ja gefangen ist. Genauso sollte man nicht mit den, sollten die sozioökonomischen Weichen so gestellt werden, dass man sagt, okay, gut, natürlich ist es wichtig, dass man nicht, dass nicht jeder blind konsumiert, aber wenn es dann doch mal nötig ist, zu konsumieren, dass das dann auch jeder kann. Und am besten dann eben noch in deiner nachhaltigen Art und Weise. Also das, finde ich, gehört auch noch dazu.
Ja.
Es entbehrt allerdings natürlich nicht einer gewissen Ironie, dass die Generation, die das so stolz rumgeschickt hat, mit früher haben wir Sachen repariert und nicht einfach weggeworfen, dass ja das eine Generation ist, die, ist jetzt sehr polemisch gesagt und empirische Daten habe ich gerade nicht im Hinterkopf, die die aktuelle Nachhaltigkeitsbewegung im Bereich der Generation, die um die Jahrtausendwende geboren wurde, namentlich Fridays for Future, beäugt, kritisch beäugt, diffamiert und ihre Ehrenziele in Abrede stellt. Also woher kommt dieses Paradoxe, dass man zwar früher gesagt hat, ja, jetzt haben wir früher, wir haben zwar früher alles repariert, aber jetzt konsumieren wir trotzdem total viel, so wie wir wollen. Und ach komm, früher, also da, darin schwingt doch mit, ja, ich habe das früher gemacht, aber gleichzeitig bin ich auch, weiß ich eigentlich auch, dass es nicht so, so gut war, beziehungsweise gleichzeitig ist heute schon ein bisschen besser.
Na, weißt du, die Problematik ist halt, die Nachhaltigkeit früher mit dem Hosenflicken und dem Abtragen der Hose und so weiter und so fort, kam halt eher nicht daraus, weil es eine Grundüberzeugung war, dass es wichtig ist, sondern es war einfach eine Notwendigkeit. Sobald die Möglichkeit gegeben worden ist, die ökonomische, das war eben ab den Ende der 50er Jahren spätestens, dann in den 60ern sehr extrem, dass man eben plötzlich Möglichkeiten hatten zu reisen, zu konsumieren, wie man wollte. Und dann wurden tatsächlich die Produkte sowas von skaliert, die sowohl die Breite als auch die Tiefe, dass es eben am Anfang gab es zum Beispiel noch eine Statistik, der Marius erinnert sich vielleicht noch, dass man früher den Entwicklungsstand von Ländern tatsächlich an der Farbfernsehdichte tatsächlich bemessen hat. Und da war zum Beispiel Deutschland enorm gut oder Telefonanschlüsse. Ja, da war eine DDR, die war relativ schlecht. Westdeutschland war sehr, sehr gut und andere Länder waren vielleicht noch viel besser. Und da hat man gesagt, oh, die sind noch entwickelter. Ja, und jetzt ist tatsächlich eine Generation, die überhaupt nicht tatsächlich ideell dahinter steckte, das nachhaltig zu machen, sondern das hat man einfach so gemacht, weil es immer eine Notwendigkeit war und hat das gut eingeübt, hat tatsächlich diesen Wahnsinnsmarkt vor sich gesehen und hat den plötzlich genutzt, weil es eben auch ein bisschen wie eine Befreiung war. Das ist so ein bisschen wie es früher eben plötzlich toll war, in einen Neubau reinzuziehen. Warum wollte keiner mehr ein Jugendstilhaus drin sein? Und heute ist es genau andersrum, weil es halt auch einfach kalt und feucht war und ein schlechter Standard. Das darf man nicht vergessen. Und jetzt ist es plötzlich die Möglichkeit da. Jetzt kann man reisen, jetzt kann man konsumieren und jetzt kann man auch noch auf einmal Äpfel essen. Die sehen alle gleich aus, die sehen alle perfekt aus. Und ich meine, es wird schon im Märchen erklärt, dass ein ganz, ganz perfekter Apfel der gute und begehrenswerte Apfel ist. Und normalerweise hattest du in jedem dritten einen Wurm drinnen. Und jetzt hast du plötzlich alles ganz, ganz wunderbar verfügbar. Und jetzt übertreibst du es komplett. Und jetzt setzt du auch die Weichenstellung falsch. Und dafür braucht es erstmal, und das ist eben immer das Wichtige zu verstehen, Gesellschaften entwickeln sich nie linear, sondern sie entwickeln sich erstmal sehr, sehr viel schneller, aber dann gibt es Gegenbewegung. Deswegen braucht man auch nie Angst haben, dass es in eine Richtung einfach weitergeht. Das denken ja die Leute immer, dass es immer so weitergeht. Nein, deswegen kam irgendwann Jugendbewegung und so weiter auf.
Ist auch eine Frage der Metrik. Also Reparierbarkeit ist einerseits toll, aber ich will es jetzt auch nicht verklären. Weil, also mal ein Beispiel, ich hatte früher mal ein Auto, Klaus wird sich erinnern, das war so ein Oller Chrysler. Und da war im Motorraum vorne im Prinzip so viel Platz, da konntest du ein Pferd wenden. Das heißt, du konntest halt auch einfach, wenn der Kühler freckt war, hast du irgendwo bei eBay oder so einen günstigen Kühler gekauft, den konntest du da selbst einbauen. Also er war sehr reparierbar als Auto, auch für den
Aber der musste auch dauernd repariert werden.
Aber er hat sich halt auch manchmal so 18 Liter auf 100 Kilometer genommen. Also unter Ökogesichtspunkten war das Ding natürlich grauenhaft. Und aber man konnte ihn selbst reparieren. Und viele moderne Dinge kann man halt auch deshalb nicht reparieren, weil die Schaltungen so klein sind, alles so integriert und aufeinander abgestimmt ist, dass es einfach, dass man da gar nicht mehr rankommt. Also ein modernes Auto, kannst nicht einfach in der Garage das Ding aufbocken und irgendwie mal Kühler oder was austauschen. Du kommst ja schon gar nicht mehr ran an die Teile. Das heißt, die Reparierbarkeit leidet auch deshalb, weil die Dinge auf anderer Front wiederum sehr effizient geworden sind. Und man kann halt nicht alles haben, ne? Also wenn man jetzt die Metrik Reparierbarkeit nimmt oder Recht auf Reparieren, leidet darunter vielleicht an anderer Stelle die Effizienz, weil bestimmte hocheffiziente Vorgänge nur in sehr integrierten Schaltungen und in sehr verdichteten elektromechanischen Gebilden überhaupt möglich sind, die halt der Laie überhaupt nicht mehr öffnen kann oder reparieren kann. Also je nachdem, welche Metrik du dir rauspickst, kannst du auch Dinge sehr leicht gegeneinander ausspielen. Aber unter dem Strich, ne, überwiegt dann vielleicht doch die Effizienz durch die Verdichtung der Komponenten, auch wenn du als Laie bei dem Ding gar nichts mehr machen kannst, weil du schon gar nicht mehr aufkriegst eigentlich.
Ganz genau. Trotzdem ist es natürlich manchmal ganz, ganz wichtig, überhaupt zu fragen, ob du das Produkt brauchst. Ne, das ist ja auch auf jeden Fall Effizienz hin oder her. Vielleicht ist es ja viel besser, nicht den LeBaron zu haben oder irgendein anderes Auto, sondern vielleicht gar kein Auto mehr. Weil zum Beispiel in so einer Stadt, wie wir wohnen, da hat man das Privileg, wenigstens wenn man jetzt keine Fernreisen vorhat mit der Familie, braucht man eigentlich kein Auto. Du bräuchtest ein Fahrrad, vielleicht ein Lastenfahrrad oder irgend sowas. Und ansonsten kannst du dir ja mal vielleicht einen Wagen mieten oder kannst die Deutsche Bahn nehmen oder irgendein anderes Unternehmen, was dir eben Mobilität ermöglichen. Das finde ich ja auch so spannend und das wird ja jetzt hinterfragt. Und das ist eben sowas, was Fridays for Future und andere Organisationen ausmachen. Und das, warum die tatsächlich jetzt auch auf so viel Aggression stoßen, also wirklich bei älteren Generationen, ist ja oftmals, dass ich diese älteren Generationen tatsächlich was in die Tasche gelogen haben. Also zum Beispiel mit den Sachen, was Marius ja vorhin gesagt hat, also wir haben ja das alles viel besser gemacht. Nein. Sie haben es auf jeden Fall nicht aus Überzeugung, sondern sie haben so lange, wie es eben nicht die Möglichkeiten gab, wurde das so gemacht und es ist auch prima und wunderbar. Es musste ja auch so sein. Es waren eben auch Kreisläufe. Du hast es dir schlichtweg nicht sonst leisten können. Du konntest nicht so viele Hosen kaufen. Das war alles viel teurer und so weiter. Das wurde anders hergestellt und es hatte auch natürlich manche Qualitäten, die vielleicht noch besser flickbar waren und so weiter. Aber dann wurde es willfährig einfach von Bord geschmissen und es ist gut, dass eine Generation, das ist jedes Mal, es gibt Generationenkonflikten in der ganzen Geschichte der Menschheit. Von Generation zu Generation gibt es eben Konflikte. Und jetzt gibt es einen richtig heavy Konflikt, weil jetzt geht es tatsächlich vielleicht um die Überlebensfähigkeit der Menschen auf diesem Planet auf Dauer. Ja, jetzt geht es so richtig mal zur Sache. Das ist nochmal was ganz anderes als davor, dass man irgendwelche Spinnereien gemacht hat und jetzt nicht verstanden hat, sowas wie Rock'n'Roll gegen andere Musik. Ja, das ist jetzt nicht mehr einfach so eine Kleinigkeit, wo man wirklich heute sagen würde, Mensch, komm, vergiss es doch, ja. Dann geh halt einfach mal und schau dir das mal im Plattenladen an und das ist doch gar nicht so schlecht oder hörst dir mal an, sondern hier geht's jetzt wirklich ums Eingemachte und deswegen wird so aggressiv reagiert, weil man sich empfindlich gestört fühlt in seiner wirklich wunderbar hergestellten Welt, als wäre man aus einer moralisch überlegenen Welt und beleidigt dann andere als moralisch wiederum oder moralisierend, dabei fragen die erstmal nur. Also, und das finde ich eben ein ganz wichtiges Prinzip. Also, ob jetzt das richtig gute Antworten sind, die jüngere Leute vielleicht geben, das wage ich zu bezweifeln immer. Ja? Aber die Antworten, die die frühere Generation gegeben hat, die sind definitiv falsch. Das wissen wir wirklich, weil das geht nicht mehr weiter.
An der Stelle offenbart sich ja auch wieder ein anderer Aspekt der Nachhaltigkeit und vielleicht auch nochmal, vielleicht auch, was es bedeutet, bewusst nachhaltig zu leben. Ich finde, es bedeutet nämlich nicht nur zu sagen, okay, ich möchte in meinem Leben irgendwie lange etwas Gutes haben oder ich möchte durch meine Produkte etwas lange gut machen, sondern dass man sich eben verdeutlicht, okay, meine Handlungen haben mitunter einen nachhaltigen Effekt lange, lange nachdem ich tot bin. Und die Plastiktüte, die ich wegschmeiße, die liegt ja noch in 6000 Jahren an der Stelle, wenn sie nicht weggeräumt wird. Und das ist eben auch Nachhaltigkeit, darüber nachzudenken und sein Handeln in der Richtung anzupassen, für mich zumindest.
Ja, und es ist eben, es geht ja immer nur zurzeit in der Debatte um Ökologie, aber es gibt eben zum Beispiel auch die soziale Ebene, das eigene persönliche Wohlfühlen. Zum Beispiel Marius und ich haben gerade Projektgelder zugesprochen gekriegt, wir haben uns sehr gefreut darüber und wir haben das wenigstens in dem Rahmen des Möglichen zurzeit, haben wir eben wenigstens so angegangen, dass wir uns tatsächlich getroffen haben in einem öffentlichen Raum und haben es einfach ein bisschen gefeiert, haben es in dem Sinne, wie es zurzeit möglich ist, haben Bier zusammen getrunken und haben einfach das und so ein Erlebnis, das ist auch was Nachhaltiges, also dass man einfach das nicht einfach so, ja, einfach ungeschehen lässt oder dass man eben Freunde wirklich besucht zu der Zeit, wo es sinnvoll ist, nämlich wo sie leben und nicht dann erst, wenn sie tot sind, weil das ist ja auch immer das Faszinierende, soziale Beziehungen, die man nicht richtig pflegt, aber immer drüber redet, dass man doch sie einfach pflegen müsste. All diese Sachen sind Nachhaltigkeiten. Darüber muss man nachdenken. Und es sind immer, ist es das Bewahren von etwas sehr Einzigartigem, was Rarem. Es ist was Besonderes. Und manchmal merkt man das gar nicht, dass es so was Besonderes ist. Und man muss das auch erstmal tatsächlich für sich selbst begreifen und muss es herausarbeiten.
Besonders ist auch diese Ausgabe der Bamberger Psychokalypse gewesen. Und solange das Internet existiert, wird sie dort abrufbar sein. Und in diesem Sinne beende ich sie auch. Und ich sage Tschüss.
Servus, ciao.
Ade.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.